Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live?
I will.
Mittwoch, 29. Juli 1981. Endlich war es soweit. Der britische Thronfolger Charles, Prinz von Wales, und Lady Diana Spencer, fortan Prinzessin von Wales, gaben sich in der Londoner St. Paul's Cathedral das Jawort.
Diana Francis, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live?
I will.
Kein Kuss besiegelte das abgegebene Versprechen. Egal, es war die Jahrhunderthochzeit. Von nahezu 1 Million Menschen entlang der Hochzeitsroute bejubelt, von weltweit rund 800 Millionen Menschen am Fernsehen mitverfolgt. Dafür sorgten gut 100 Kameras, die das Geschehen bis ins kleinste Detail in alle Ecken der Welt übertrugen.
Out from Clarence House came the bride, Lady Diana Spencer, traveling in the glass coach with her father, the Earl Spencer. This was the moment for which so many had been waiting, the first sight of the bride and of her dress.
In der gläsernen Kutsche wurde die künftige Frau des Thronfolgers zur St. Paul's Cathedral gefahren. Die ganze Welt konnte über ihr prächtiges Hochzeitskleid staunen.
The dress was magnificent and the train was 25 feet long.
Über ein Vierteljahrhundert ist seit diesem Mammutereignis vergangen, das auch Nachrichtenmagazinen eine Titelgeschichte wert war. So schrieben die Newsweek und die New York Times ebenso darüber wie der Spiegel oder der Paris Match. Was die Faszination dieses glanzvollen Ereignisses ausmachte, erzählt einer, der es wissen muss, der Journalist und Windsor-Kenner Helmut Maria Glocker.
Zunächst mal muss ich sagen, war ich erstaunt, was eigentlich vorher passiert ist. Also es wurden die ganzen Gullis, also die Abdeckungsgullis, wurden zugeschweißt, weil man Angst hatte vor Attentaten, damals noch von der IRA. Auf den Häusern waren Scharfschützen. Und zum ersten Mal wurde ja alles auch weltweit übertragen. Also man war ja das noch gar nicht gewohnt, dass eine Hochzeit in diesen Dimensionen übertragen wird. Es war sonst immer von der BBC Aufnahmen, die dann geschnitten wurden und dann für die Tagesschau in den 50er und 60er Jahren aufbereitet wurden. Also es war ein mediales Großereignis. Es war eigentlich das erste mediale Großereignis.
Eine Herausforderung, die Namen der königlichen Familienmitglieder und der wichtigsten Gäste zu kennen.
Man muss wissen, wie lautet eigentlich das ganze Protokoll, wer steht wo, wer ist eingeladen. Und schon bei den Einladungen stellte man fest, Donnerwetter, also Charles durfte 250 einladen. Darunter waren besonders seine ehemaligen Geliebten, unter anderem Camilla Parker Bowles. Während Diana, deren Gästeliste wurde zusammengestrichen, es war gerade ihre Familie noch da, Freundinnen, die sie hatte aus dem Kindergarten Pimlico, durfte sie nicht einladen. Also im Vorfeld war man erstaunt und man dachte irgendwo, naja, das sind eben die Windsors und wer in diese Familie einheiratet, der weiß, auf was er sich einlässt.
Wie die Geschichte zeigt, wusste sie es nicht. Wer hätte damals gedacht, dass der Prinz und die Prinzessin of Wales nur 15 Jahre später geschiedene Leute sein würden?
Es war eine Traumhochzeit für uns Medien. Alles war prächtig inszeniert. Es gab keine Zwischenfälle. Eigentlich waren alle mehr oder weniger da. Der europäische Hochadel war da. Es wurde nach außen hin als Märchenhochzeit inszeniert. Es war aber sicher für Diana keine Märchenhochzeit. Während für Charles war es eben mehr oder weniger auch etwas wie, für ihn war es eine Pflicht.
Denn damals, anfangs der 80er Jahre, brauchte die Monarchie eine Veränderung.
Die Monarchie war damals verkrustet. Sie war alt, sie war reaktionär. Es war eigentlich dringend notwendig, die Monarchie selbst in einem neuen Licht auch darzustellen. Denn wir müssen uns Folgendes vorstellen, es war damals der große Umschwung auch von der Labour Party damals zu Margaret Thatcher. Mit Margaret Thatcher kam ein völlig anderer Wind rein. Es wurde sozusagen die Queen und the Royal Household wurde nicht mehr so als Heiligtum betrachtet als vorher. Und in diesem ganzen Kontext eingepackt, passte diese Hochzeit eigentlich ideal. Und Charles war der Thronfolger. Und da musste eben etwas inszeniert werden, etwas wirklich Großes. Und da kam eben letztlich, muss man das sagen, da kam Diana Spencer eigentlich dem Königshaus sehr gelegen.
Die Hochzeit zwischen dem Thronfolger und der Kindergärtnerin stand im Vordergrund. Im Hintergrund jedoch brodelte es Land auf Land ab. Die konservative Regierung unter Premierministerin Margaret Thatcher war gut 2 Jahre an der Macht. In dieser Zeit hatte die industrielle Produktion um 1/6 abgenommen, die Inflationsrate blieb hoch und es gab 3 Millionen Arbeitslose im Land. Noch kurz vor der Traumhochzeit gingen die Leute auf die Straße und machten ihrem Unmut Luft. Zudem kam es im Londoner Stadtteil Brixton zu gewalttätigen Rassenunruhen. Dies als Reaktion auf das abgeänderte Staatsbürgergesetz, das vor allem die Rechte der Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien beschnitt. Dazu DRS Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Margaret Thatcher trat die Regierung eines Landes an, 1979, das demoralisiert war, das sich selbst im Niedergang begriffen wähnte, was letztlich auch faktisch wirtschaftlich stimmte, das an Gewicht in der internationalen Diplomatie verloren hatte und wehrte sich eigentlich dagegen, als Verwalterin des Niederganges anzutreten, sondern wollte das Rad der Geschichte gewissermaßen zurückdrehen. Und ihr erstes Instrument dabei war die Wirtschaftspolitik. Und sie war ja eine überzeugte Monetaristin. Das heißt, sie erhöhte die Zinsen und sie erhöhte die Steuern, obwohl die Konjunktur das eigentlich nicht rechtfertigte, und bewirkte dadurch kurzfristig ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit, namentlich in der verarbeitenden Industrie. Dem Land geht es vorübergehend schlechter aufgrund dieser Therapie.
Dazu kam, dass in dieser Zeit ihre Häftlinge für ihre Anerkennung als politische Häftlinge kämpften und dafür in den Hungerstreik traten. Ende Juli waren bereits 6 dieser ihrer Häftlinge verhungert. Die Premierministerin hatte bis zu dem Zeitpunkt keine Konzessionen gemacht. Ein Großanlass wie diese Traumhochzeit war also Balsam für die Seelen der Briten.
Ich glaube, das kann man schon behaupten. Wenn das Befindlichkeitsbild dieser Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Hochzeit, dann darf man unterstellen, dass die Regierung diese Gelegenheit beim Schopf ergriff, um letztlich auch neben all der Peitsche etwas Zuckerbrot anzubieten. Und wir sind uns ja alle klar, niemand auf der Welt inszeniert Pomp und Gloria besser und eindrücklicher als die Briten, namentlich eben in monarchischem Umfeld. Und diese Hochzeit erfüllte da natürlich alle Bedingungen.
Die Hochzeit hatte natürlich auch den Hintergrund, es war eine Engländerin. Niemand aus dem europäischen Hochadel, nein, es war eine Engländerin. Es war auch wieder der Stolz, jawohl, wir haben auch fantastische Familien, die ins Königshaus einheiraten können. Und das Image damals des Königshauses war natürlich plötzlich enorm in aller Munde. Plötzlich war England wieder in. Und Diana war für ganze Erwerbszweige, war Diana plötzlich eine Hoffnung.
Sie habe den Aufbruch personifiziert, weiß Helmut Maria Glocker. Seit dieser königlichen Hochzeit am 29. Juli 1981 gab es nicht mehr nur wohldosierte Hofberichterstattung. Immer mehr drangen auch unschöne Schlossgeschichten an die Öffentlichkeit.
Die Windsors lebten unter einer medial abgesicherten Glocke. Und plötzlich kam mit diesem Medienhype, eben diesem 29. Juli 1981, brach es plötzlich auf. Es waren alles dann so triviale Dinge, die man wissen wollte. In den gesamten gesellschaftlichen Bereichen, es war plötzlich menschlich. Es menschelte.
Und das, zeigt sich, beeinträchtigt das Interesse an der Monarchie keineswegs.
Einerseits zeigen sämtliche Meinungsumfragen konsistent über die ganze Zeit einen mehrheitlichen Rückhalt in der Bevölkerung für die Beibehaltung der Monarchie. Der Respekt für die Königin selbst ist ungebrochen. Man hatte eigentlich während all dieser familiären Krisen höchstens Bedauern mit ihr. Das ist aber in der Zwischenzeit Vergangenheit. Der Schwerpunkt liegt nun auf der neuen Generation, namentlich auf den beiden Söhnen von Charles, bei denen man feststellen kann, dass sie sich neben allerlei Flausen und Streichen durchaus Mühe geben, sich in der Öffentlichkeit nützlich zu machen. Und die Bevölkerung gutiert das offensichtlich.
Es scheint, dass die beiden Prinzen William und Harry die Werte der Eltern, Lady Diana mit ihren humanitären Anliegen, Prinz Charles mit seinem kritischen Umweltbewusstsein, dass sie diese aufnehmen und so ein modernes Vereinigtes Königreich repräsentieren können.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.